Danke kriegen, dass du mir die grosse Hürde hast gegeben, dass ich auf bessere Sachen kommen soll, als du bist gekommen. Das kann ich nämlich nicht garantieren. Ich habe das Gefühl, da war schon viel Weisheit drin von dir. Und da bin ich auch gespannt, was wir heute lernen dürfen aus dem Nehemia 7. Wir haben jetzt in dieser ganzen Geschichte schon vom Esra und auch vom Nehemia immer wieder die Situation gehabt, dass die Prediger oder Predigerinnen, die über ein Kapitel irgendetwas gesagt haben, gesagt, es hat so viel Namen drin. Und Namen sind Gott irgendwie wichtig. Die einzelnen Personen sind Gott wichtig. Wir haben es immer wieder von dem gehabt. Wie bist du eingefügt in die Mauer? Und im Vorbereiten ist mir das eigentlich mehr so tief ins Herz hineingegangen, dass es genau um das geht. Es geht heute nicht um Nehemia 7. Es geht nicht um irgendeine Serie, es geht auch nicht um einen Gottesdienst oder um eine Predigt oder um irgendwie etwas, wo wir in einem Inhalt von der Bibel richtig oder falsch sehen können. Sondern es geht um dich und es geht um mich. Und ich bete einfach für das, dass Gott uns heute Morgen genau das darf sagen, was wir müssen hören. Ich bete, Papa, dass du kommst und wirklich zu unserem Herz redest. Dass du, Gott Vater, uns anschaust und uns siehst, jedes Einzelne. Danke vielmals, dass wir das erkennen dürfen. Amen. Der Text im Nehemia 7 habe ich bewusst nicht mitgenommen und eingeblendet. Ihr könnt ihn daheim gerne lesen. Es hat so viele Zahlen und Namen und Aufführungen von Leuten und Sachen. Ihr dürft aber gerne eure Bibeln vornehmen oder ein Handy auftun und irgendeine Bibel-App oder den Text auch sonst vornehmen. Weil wir wollen jetzt zum Einstieg dann gleich den ersten Abschnitt lesen von dem Nehemia 7. Der Titel, den man mir gegeben hat, ist «Gute Verwalterschaft», oder wo wir mal so in der Serieplanung gesetzt haben für den Nehemia 7. Und ich habe mich als erstes gefragt, um was geht es bei guter Verwalterschaft? Und dann habe ich gedacht, sehr wahrscheinlich muss ich irgendwie über Geld reden heute Morgen. Oder über das Geben oder wie man mit dem Anvertrauten gut umgeht, auch gut finanziell. Und mir ist nachher ein ganz wichtiges Prinzip auf einmal in Sinn gekommen. Also Gott hat so zu meinem Herz angefangen zu reden und gesagt, nein, es geht nicht um Geld oder um das Verwalten von Finanzen oder wie wir derzeit damit umgehen. Gott hat mir auf das Herz gelegt, über das Täti-Prinzip zu reden heute Morgen, als erstes. Ich sage selber nicht einem Vater Täti, aber hier würde man das, glaube ich, eigentlich noch so sagen, oder? Das wäre das Täti eigentlich noch. Die noch frutig Deutsch vielleicht würden reden. Aber vielleicht sage ich mehr der Ätti, wenn ich altes Berndeutsch würde reden, oder ich sage dann vielleicht eher Papa oder Daddy oder... Oder eben, ich habe ursprünglich mal Vati gesagt, meinem Vater. Genau. Es geht um das Täti-Prinzip, wo ich glaube, es könnte auch ein Patron sein. Stell dir mal vor, ein Bergbauer, noch so ein richtiges Täti, wo jahrelang jetzt hat alles gegeben für seinen Betrieb. Vielleicht ist es auch der Patron von einer Firma hier, der Chef, so der Seniorchef. Und er hat alles gegeben für diesen Betrieb. Seit Jahren. Und jetzt steht er vor grossen Veränderungen. Er steht vor grossen Veränderungen, weil sich alles um ihn herum und auch im Betrieb verändert. Es wird alles technischer und technologischer und computermässig und was auch immer. Die Anforderungen sind so gross, dass er selber gar nicht mehr zu Gang kommt. Und eigentlich Mann er auch nicht mehr. Er hat so jahrelang sich investiert. Und die Aufgabe von ihm ist das Täti-Prinzip, das ich euch heute Morgen etwas mitgeben möchte. Weil es geht nicht um das Alter von uns, sondern um das, was wir haben, was wir anvertraut haben und wie wir mit dem umgehen. Weil wenn das Täti seinen Betrieb nicht schafft zu übergeben, dann wird mit ihm der Betrieb sterben. Der wird eingehen. Das ist ein logisches und automatisches Prinzip. Und darum geht es heute vor allem auch um eine Schlüsselübergabe. Nicht nur, dass du den Schlüssel weitergibst, sondern dass du Schlüssel siehst, die du selber hast anvertraut bekommen und sie mit anderen zusammen kannst brauchen. Im Kapitel 7 von Nehemia sehen wir eben genau so einen entscheidenden Moment. Die Mauer ist jetzt aufgebaut, in Rekordzeit, es ist alles super gegangen. Und nachher kommt das, was Krieger schon gesagt hat. Die Mauern sind fertig, jetzt werden Tore eingehängt, weil sie noch gar nicht Tore eingehängt. Und bei diesen Toren braucht es Schlüssel. Es braucht Schlüssel und Wächter, die die Tore bewachen. Und mich hat das so faszinierend gedacht. Eben, sie haben es gerade umgekehrt gemacht. Am Morgen das Tor aufgetan und am Abend bei Zeiten, wenn noch alle unterwegs waren, ist gestanden oder steht in den Übersetzungen, dann hat man dann das Tor wieder zugetan. Spannend, vom Beschützer Gedanken sehr, sehr wichtig. Aber mir ist vor allem etwas aufgefallen. Es hat eine Ruhezeit gegeben, wo es darum ging, zu wachen. Aber eine Ruhezeit, wo das Tor nicht einfach ist offen war. Und Gott hat, glaube ich, sehr wichtige Schlüssel uns anvertraut, wo wir dürfen auch in der richtigen Zeit am richtigen dran sein und nicht einfach Tag und Nacht wachen. 24/7 im Einsatz stehen und an unserem Tor stehen und dort wachen, sondern dass wir in einem gesunden Rhythmus dürfen unsere Aufgaben wahrnehmen. Jetzt gehen wir mal in diesen Text rein und ich möchte mit euch vom Nehemia 7 die ersten drei Verse einfach lesen und ja, dass wir dort mal ein bisschen eintauchen können, was da jetzt ist. Im Nehemia 7, Vers 1 steht: Als der Wiederaufbau der Mauer abgeschlossen war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Danach nahmen die Torwächter, die Sänger und Leviten ihren Dienst am Tempel auf. Den Schutz Jerusalems übertrug ich meinem Bruder Hanani sowie Hanania, dem Kommandanten der Burg. Hanania war ein Mann, der vollstes Vertrauen verdiente und sein Gehorsam gegenüber Gott war beispielhaft. Ich sagte zu ihnen, die Tore Jerusalems werden erst geöffnet, wenn die Wärme der Sonne zu spüren ist. Und abends, wenn noch alle Bewohner auf den Beinen sind, werden die Tore geschlossen und verriegelt. Richtet einen Wachdienst ein, zu dem alle Männer der Stadt eingeteilt werden. Ein Teil soll die Wachposten an den gefährdeten Stellen beziehen, die anderen sollen bei ihrem Haus Wache halten. Der Nehemia könnte ganz etwas anderes machen. Er könnte feiern, was er erreicht hat. Er könnte jetzt das Fazit ziehen und sagen, ich habe meinen Auftrag erledigt, die Mauer ist gebaut, es ist alles perfekt, Tor einhängen, kommt, jetzt machen wir ein grosses Fest. Und feiern das, was wir erreicht haben, das ist super. Das, was er macht, ist, er zeigt gute Verwalterschaft. Er überlegt weiter. Er denkt nicht an seinen Auftrag und wie er den jetzt erfüllt hat, sondern er denkt, wie kann das weitergehen? Es braucht Wächter an diesem Tor. Die Mauer muss beschützt bleiben. Es muss weitergehen. Es muss unbedingt weitergehen. Es kann nicht sein, dass jetzt fertig ist. Jetzt, wo alles steht, könnte man sich darauf ausruhen. Und es wäre so toll, weil es so schön ist, was wir erreicht haben. Wow, wir haben doch jetzt hier eine coole Gemeinde, wo wir dürfen ein- und ausgehen. Super, komm, lass uns das feiern und darauf ausruhen. Wollen wir nicht weitergehen? Wollen wir nicht weiter schauen, was kommt als nächstes? Was ist dran? Wow, so cool, jetzt haben wir irgendwie Kinder dürfen in die Welt setzen. Als Paar. Schön, jetzt tun wir uns darauf ausruhen und sagen, das ist ja super, jetzt sind die Kinder da, das kommt dann schon gut. Wir können etwas anvertrauen, wir wollen weiterdenken. Ja, vielleicht ist es sogar so, haben wir irgendwie jemanden gefunden, eine Beziehung können eingehen. Super, jetzt lasst uns auf dem ausruhen und Freude haben. Jetzt haben wir jemanden gefunden, jetzt sind wir nicht mehr allein, bin nicht mehr Single. Hä? Wie geht das weiter? In was investieren wir? Wir könnten unsere Arbeit nehmen, deine Arbeit von deinem Alltag, den du hast. Du könntest jetzt darauf ausruhen. Ist ja toll, hast du einen Job? Was hast du an Wissen, an Arbeit, wo du darüber nachdenken kannst, wie kann das weitergehen? Wo bin ich ein Verwalter von etwas? Und das hat mich so fasziniert in Nehemia, dass er weiterdenkt, als nur bis zu diesen Tor einsetzen und sagen, Auftrag abgeschlossen. er hat das Daddy-Prinzip so richtig ernst genommen. Er hat sich gesagt, das muss weitergehen. Das muss ich übergeben können, jemand anderes. Das muss weitergehen mit Wächter, aber auch mit Sänger und Leviten. Und das zeigt schon eine Vielfalt auf. Es geht nicht nur darum, dass irgendjemand eine Mauer bewacht. Es ist nicht einseitig bei Gott. Es ist so vielseitig. Es braucht solche, die singen. Ich habe mich gefragt, warum braucht es jetzt solche, die anfangen zu singen? Weil genau etwas passiert, wo hier der Worship hat angefangen, ist auch das wieder passiert. Die Herrlichkeit von Gott wird sichtbar. Und ich glaube ganz fest, dass er das wollte und darum in dieser Stadt hat eingesetzt. Dass dort nicht nur Wächter sind, die irgendetwas bewachen, wo man hat erreicht und gut beschützen, dass niemand irgendetwas reinbringt oder wegnimmt, dass alles so bleibt, wie es ist. Nein, es soll weitergehen, es soll wachsen. Jeder soll in seinen Aufgaben wachsen und dazu soll die Herrlichkeit von Gott sichtbar werden, darum auch die Sänger. Wir haben in unserer Gemeinde so Leitungsprinzipien. Die das wollen, finden das irgendwo oder sonst mitschaffen, dann wird man sowieso damit konfrontiert. Und dort heisst etwas, oder ein Teil davon ist, wo wir sagen, wie dass wir leiten multiplizierend. Also wir tun das vervielfachen, was wir haben. Und mir ist das so wichtig geworden, wenn wir einen Raum schaffen wollen, wo Leute Sachen ausprobieren können, wo Leute dürfen Fehler machen, dann setzen wir das in Datum, wo der Nehemia im Kapitel 7 beschrieben ist. Dass es nicht bei dem bleibt, dass wir irgendeine Aufgabe wahrnehmen. Ich habe jetzt irgendwie das Jöppli Ministry manchmal anzubieten. Dann tue ich ein bisschen für Leute beten, ich tue sie segnen. Und das ist es jetzt einfach. Meine Aufgabe im Täti-Prinzip oder im Nehemia 7-Prinzip wäre, das weiterzugeben. Das zu multiplizieren, jemand anders nachzunehmen, vielleicht jemand Jüngeres, vielleicht jemand weniger Erfahrung in diesem Thema und wirklich zu sagen, wie machst du das, wie erlebst du das, dann lehre ich von ihm. Aber wir multiplizieren, wir geben das weiter, was wir anvertraut bekommen haben. Was mir auffällt beim Nehemia, dass er, als er diese Leute einsetzt, den Hanani und der Hanania, dass er dort nicht einfach das ihnen abgibt und sagt, ihr werdet das schon gut machen. Und nachher einfach selber in den Ruhestand geht. Und das ist jetzt vielleicht eine kleine herausfordernde Botschaft für euch Eltern da hier in diesem Raum. Danke für alles Vertrauen, das ihr in der Vergangenheit je habt in jüngere Menschen gesetzt. Aber ich bitte euch, geht nicht in den Ruhestand. Und übergebt einfach irgendetwas. Übergebt nicht die Mauer einfach so, wie sie ist und sagt, ja, ja, die werden das etwa schon richtig machen. Ich muss es einfach lassen. Es gibt ganz wichtige Prinzipien, kommen dem Schluss von der Predigt noch drauf, was dir noch für Aufgaben hat. Das Daddy auf seinem Berg kann nämlich etwas machen. Er kann jetzt dort irgendwie bleiben hocken. Und sich darüber Gedanken machen, wie schlecht jetzt die Neuen das machen, da die Jungen. Er kann sich Gedanken machen darüber, dass er es viel besser hat gewusst, wie. Aber er kann auch ganz andere Haltung einnehmen. Er kann auf dem Bänkchen hocken. Er muss nicht mehr melken, er muss nicht mehr die schweren Kannen rumlöpfen, er muss nicht mehr käsen, was auch immer das seine Aufgaben waren. Das kann er jemand anderem überlassen, aber er kann seine Erfahrung einbringen. Er kann dort auf dem Bänkchen hocken und das Wetter studieren. Vielleicht weiss das der Junge nämlich noch nicht, wie das sich verhält. Und er kann ihm wichtige Hinweise und Tipps geben. Er kann von seiner Erfahrung weitergeben. Er bleibt aktiv. Er kann dafür beten. Er kann segnen. Er kann freisetzen. Er kann sich freuen an dem, was die nächste Generation macht. Und zu dem lasse ich dich ein, wenn du schon ein bisschen älter bist. Gib nicht einfach den Schlüssel ab. Und denk, jetzt sollen mal die anderen jetzt lang genug geschuftet. Denk mit. Denk weiter. Setz Türwächter ein. Gib die Schlüssel weiter, dass es multiplizierend weitergeht. Danke vielmals für das Vertrauen. Aber danke besonders auch für die gute Begleitung. Die braucht es, um überhaupt etwas weiter aufzubauen. Wenn wir jetzt im Nehemia 7 weiterlesen, kommen wir zu ganz vielen Namen. Ich habe es schon am Anfang gesagt. Und dann habe ich Gott einmal mehr so gefragt, was willst du mit diesen Namen jetzt machen? Mit all dem Geld, das die Enten gegeben haben und die Tempeldiener oder privilegierten Leute, die viel gegeben haben und die anderen, die weniger gegeben haben und wieder nehmen und wie viel das sie dabei waren und all die nehmen. Und dann hatte ich so eine tiefe Begegnung mit Gott, wo er zu meinem Herzen angefangen hat zu reden. Und ich habe eine Liste aufführen von fiktiven Namen, wo ich glaube, dass die hier bei uns in der Gemeinde sind oder wo ich mir wünsche, dass die hier in der Gemeinde sind. Und ich werde jetzt auf ein paar so solche Leute eingehen. Ich habe am Schluss 24 Typen aufgeschrieben. Ich werde nicht jetzt alle bringen, gar nicht. Ihr müsst nicht Angst haben. Aber wenn es jemand interessiert, könnt ihr die Liste nochmal von mir haben. Es gäbe noch viel mehr. Es sind mir noch viel mehr in Sinn gekommen. Als ich es aufgeschrieben habe, sind mir noch mehr in Sinn gekommen. Und ich werde jetzt einfach mit ein paar Namen euch konfrontieren und ein paar Geschichten. Weil wenn wir jetzt Nehemia 7 lesen, dann haben wir keine Ahnung, was das für Leute waren. Aber wir sehen lauter Namen. Wir sehen irgendwelche Namen. Und es könnte sein, wie ein Telefonbuch, irgendein Eintrag, sie da einfach nehmen. Und dann hat Gott zu meinem Herz geredet, jetzt vielleicht auch im Zusammenhang mit der Fußball-WM, die gerade läuft. Für Gott sind die Namenslisten so wie das Aufgebot von dieser Nationalmannschaft. Jeder Mensch, jeder, den er hier aufführt, zählt für ihn, ist wichtig. Es geht ihm um genau die Namen, die er hier aufführt. Das ist nicht irgendein Zufall, das ist nicht irgendwie einfach so, ja, da sind noch ein paar aufgeführt. Das ist jeder Mensch wichtig und zählt. Und ich habe Gott gefragt, was werden deine Listen, die du aufführst, wenn du jetzt an unsere Gemeinde hier, die FMG Frutigen, denkst? Das Zentrum Rheinbrück, unser Dorf, unser Tal, was führst du denn für eine Liste? Jedem Mensch hat Gott etwas anvertraut. Wir haben es vorhin gelesen. Teile mussten einen besonders schützenswerten Ort herstehen und etwas Spezielles bewachen oder ein Tor bewachen. Und Teile haben einfach genau dort, wo sie daheim sind, sollen wachen und parat sein. Und darum ist jeder Einzelne so wichtig. Und ich glaube, dass so eine Namensliste uns helfen und herausfordern, uns selber drin zu sehen. Und wenn ich jetzt genau von diesen 24 Paar rauspicke, und es dich nicht betrifft. Vielleicht bist du bei diesen 24, die ich nicht alle bringen kann. Und vielleicht ist es genau deine eigene Geschichte, die hier drinnen steht, warum das dein Name auf die Liste gehört. Ich fange an mit dem Ibrahim. Der Ibrahim ist vor 5 Jahren aus dem Iran geflüchtet. Er wohnt hier im Dorf, schlaft aber schlecht, weil ihn die Bilder von der Flucht nachts einholen. Das Frutigdeutsch fällt ihm unheimlich schwer. Und er fühlt sich fremd. Aber ich habe mich gefragt, was verwaltet denn der Ibrahim? Der Ibrahim verwaltet eine riesige Resistenz und ein Herz, das trotz allem hofft, sonst wäre er nämlich nicht mehr da. Und er bringt eine Perspektive von Glauben und von Hoffnung, von Durchhalten in unsere Gemeinde hinein, wo wir alle etwas davon lernen und profitieren können. Bringen der Lars. Bringen ihn. Der hilft im Gemeindeleben praktisch mit. Er ist freundlich und geschätzt. Aber er trägt ein Geheimnis in sich. In sich empfindet er homosexuell. Aus Angst vor der Beurteilung schweigt er, trägt die Last ganz alleine im Verborgenen. Anstatt bitter zu werden, begegnet er aber den Menschen mit grosser Sanftmut. Warum? Was trägt er? Was verwaltet er? Er verwaltet eine außergewöhnliche Gnadenkompetenz. Weil er weiss, wie es sich anfühlt, verurteilt zu werden, steckt der andere nicht in Schubladen, sondern lässt doppelt so gut zu. Und er verwaltet ein weiches Herz in einer harten Welt und lebt uns vor, was eine echte Kultur von Annahme kann sein. Du bewusst provozieren mit diesen Geschichten. Weil es nicht darum geht, das moralisch zu bewerten, was der Nehemia für eine Namensliste hat aufgeführt und beim Einzelnen steht nachher drinnen, was er hat richtig oder falsch gemacht. Sondern was er trägt, was er verwaltet. Und darum bringe ich Hanna, eine alleinerziehende Mutter von zwei Primarschulkindern. Sie jongliert Teilzeitjob, Erziehung und steigende Krankenkassenprämien. Und sie hat keine Energie, für in der Gemeinde gross mitzuschaffen. Ich habe Gott gefragt, was verwaltet denn die Hanna? Die Hanna verwaltet die grösste und beste Ressource überhaupt, die es gibt. Sie investiert sich voll Liebe in die nächste Generation, ihre Kinder. Sie investiert Liebe und Zeit und verwaltet den Mut, ehrlich zu sagen, ich arbeite sie im Moment nicht allein. Ich muss gerade schauen, wen ich noch nehme. Ich nehme den Christian. Christian ist ein Teenager. 16-jährig. Macht gerade eine Lehre als Zimmermann. Verbringt jede freie Minute auf TikTok, Instagram oder am PC. Keine Ahnung bei was. Und er fühlt sich von uns, älteren Leuten, manchmal als Bildschirmzombie abgestempelt. Ich habe mich gefragt, was verwaltet der Christian? Er verwaltet die Sprache und die Kultur vor einer digitalen Welt. Er versteht, wie die Jugendlichen heute ticken und wo das ihre Einsamkeit liegt. Und er ist der Verwalter von einem Missionsfeld, das kaum ein Erwachsener betreten kann. Ich bringe, glaube ich, Renate gleich auch noch gerade. Renate ist 78, seit ein paar Jahren Witwe. Ihr Haus ist plötzlich gross und leer. Und manchmal schleicht sich das Gefühl ein, ich werde ja jetzt nicht mehr gebraucht. Aber was verwaltet denn die Renate? Sie verwaltet eine leere Stube, ein offenes Herz. Sie fährt an, junge Mütter oder Jugendliche zu sich, um ein Stück selber gemachter Zöpfe einzuladen und einfach zuzuhören. Sie verwaltet die kostbare Ressource von der Heimat, von einem Daheim. Ich nehme den Werner. Er sitzt meistens dort ganz hinger. Also jetzt ist er nicht da. Genau. Er redet nicht so viel und schlüpft nach dem Gottesdienst meistens auch wieder zur Tür raus und ist weg. Der Werner kämpft seit Jahren mit einer tiefen Pornosucht. Er schämt sich unendlich und fühlt sich wie ein Heuchler. Aber wenn er die Lieder mitsingt, die wir hier singen im Worship, dann meint er das todernst. Er liebt Jesus von ganzem Herzen. Was verwaltet der Werner? Der Werner verwaltet einen schmerzhaften Kampf und ein zerschlagenes Herz. Er verwaltet Sehnsucht nach echter Freiheit und erinnert uns alle daran, dass wir jeden Tag zu 100% von der Gnade von Jesus abhängig sind. Vielleicht ein bisschen viel Mann, aber ich nehme noch den Peter. Früher war er in einer leitenden Funktion in der Gemeinde. Er hat verletzende Erfahrungen gemacht und zweifelt stark. Man sieht ihn kaum noch. Sehr wahrscheinlich hat er ein bisschen den Faden verloren, würde man sagen. Was verwaltet der Peter? Er verwaltet einen Glauben, so klein wie ein Senfkorn, der aber immer noch die Berge versetzen könnte. Und er verwaltet die kostbare Fähigkeit, ehrlich zu ringen und wird zum Brückenbauer für alle, die vom Glauben oder von der Kirche, von der Gemeinde sind verletzt worden und tief enttäuscht sind. Ich habe 24 Geschichten und Namen. Ich höre auf mit der Marianne. Marianne lebt der absolut gesegnete Durchschnitt. Kaum Krisen, keine grossen Probleme, finanzielle Freiheit, schöne Ferien. Aber was verwaltet Marianne? Sie verwaltet eine stabile Leichtigkeit und Grosszügigkeit. Weil sie nicht durch die Krise blockiert ist, hat sie eigentlich Kapazität, wie ein Fels in der Brandung zu sein. Für andere. Und sie verwaltet die Ressourcen von einer offenen Tür, von einem offenen Herz für andere, die genau eben in solchen Krisen sind. Wenn du so eine Marianne bist, oder so ein Peter, oder wer auch immer, bring deine Ressourcen mit ein. Was entsteht da, wenn wir die Namen anschauen? Das ist mir gestern so eingefahren, als ich nochmal ein bisschen durch die Typen durch bin. Ich war irgendwo in der Natur, da im Kientl, und habe einfach mir Gedanken gemacht über die Leute. Und Gott hat mein Herz so bewegt, ich habe über jede einzelne Person, auch wenn du so nicht bist, so tief gerannt, weil ich sehe, dass Gott schaut und sagt, du trägst genau so etwas, was du verwaltest. Du trägst genau so viel, was du verwaltest. Es braucht jeden von uns. Es braucht jeden hier innen. Gott hat jedem etwas anvertraut. Genauso mit diesen Geschichten, wie wir es jetzt haben gehört, aber auch mit dem, was du trägst. Egal, was es ist. Ich glaube ganz fest, die Namensliste von hier, von unserem Frutigtal, ist nicht eine von einem Elite-Club. Von irgendwelchen Super-Christen, die ausgesorgt haben, finanziell, psychisch keine Probleme haben, sondern Verwalterschaft, gute Verwalterschaft, fängt genau der an, wo du stehst. Mit dem, was du jetzt gerade in den Händen hast. Sei es eine Schaufel, ein Pickel, eine Sage, ein verletztes Herz, ein gebrochenes Herz, ein leeres Portemonnaie oder irgendeine weltverändernde, zündende Idee. Es spielt keine Rolle, was es ist. Es geht darum, dass Gott dich würdig nennt, auf die Namensliste geschrieben zu werden und geschrieben zu sein. Genau die dort aufführen, beim Nehemia 7 angefügt, vom Frutigland 2026. Eine Namensliste, wo dein Name drin ist, weil du Jesus in deinem Herz hast und sagst, ich will mit dem leben. Darum bist du wichtig, darum zählst du. Und was hat dir Gott anvertraut? Was ist das, was du als Verwalter eingesetzt bist in dieser Mauer? Ich mache den Sprung zum Abschluss in die Vision, die wir als Gemeinde tragen, wo begegnen, befähigen und bewegen heisst. Mit dem Leiten, mit dem multiplizierenden Leiten, setzen wir das um oder wollen wir einen Raum schaffen, wo genau das passieren kann? Dass das Tätti auf dem Bänkli hockt vor der Hütte und für einen Werner betet, den wir jetzt, glaube ich, gar nicht hatten. Ich träume von einem Ort, wo wir hier sind, aber auch von einem Tal, wo der Rudi dem Ibrahim zeigt, wie man mit der Sage umgeht. In einer Kirche, wo der Freddy und Paula, die ich übrigens auch nicht erwähnt habe, erleben, hier werde ich geliebt, bevor ich das Leben im Griff habe. Das ist unser Gott. Er schaut dich so an, wie er dich geschaffen hat, mit genau dem, was du verwaltest. Und er will, dass wir das zusammenlegen. Das ist, glaube ich, seine Herausforderung oder Aufforderung im Nehemia 7. Die Stadtmauer konnte nur bewacht werden, weil jeder an seinem Ort, wo er war, die Verantwortung übernommen hat, gesagt, ich verwalte hier ein Stück Mauer. Ich verwalte ein Tor. Ich habe einen Schlüssel anvertraut bekommen. Von Gott, genau mit meiner Geschichte. Genau dort, wo du dich wiederfindest oder jetzt auch nicht wiederfindest. Und er will, dass du als guter Verwalter das so einsetzt, dass du sagst, lass uns das zusammentragen. Und wenn wir das alles miteinander hier zusammentragen, jeder seine eigene Verwalterschaft so auslebt, dass er darf gross werden, dass die Stadtmauer kann wachsen oder die Stadt kann beschützt sein und kann wachsen, die Leute drinnen können wachsen. Dann sind wir in diesem Auftrag von guter Verwalterschaft unterwegs. Das Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern. Lukas 22, Vers 19 und 20. Dann nahm Jesus das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. So danke dir, Jesus, dass du uns das Abendmahl hast hinterlassen, als Gedenkfeier, dass wir dürfen an dich gedenken, dass du die Liebe hast brechen für uns, dass du in uns lebst und wir darum würdig sind, unseren Teil zu dieser Sicherheit der Mauer beizutragen, unsere Posten einzunehmen, unsere Schlüssel in die Hand zu nehmen und sie weiterzugeben, anderen anzuvertrauen und sie zu bejubeln und zu feiern, wenn sie ihren Teil mit hineingeben. Danke dürfen wir dein Blut in uns haben, das uns reinwäscht von aller Schuld, das uns ewiges Leben gibt. Und dürfen das in uns pulsieren, wenn wir das im Gedenken, den Traubensaft trinken, dürfen wir das in uns aufnehmen und wissen, du lebst in uns. Und danke, dass du uns genau so in dieser Zeit wirst segnen und begegnen, wenn wir dir dürfen Lieder singen, dir dürfen nahe sein und dürfen dich in uns aufnehmen, auch gerade im Abendmahl. Danke, Jesus, dass du da bist und uns segnest, zu unserem Herz redest und uns wirklich sehen lässt, was du uns hast gegeben, was wir verwalten. Amen.